Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zu We Love the FCNU, der Fan-Podcast von Fans für Fans. Mein Name ist Julian Kaiser und wie immer habe ich das in Anführungsstrichen Vergnügen, mit euch über den ersten FC Nürnberg zu sprechen. Der erste FC Nürnberg verliert also sein nächstes Spiel in Düsseldorf mit sage und schreibe 3:1. Wie es dazu kam, was die ausschlaggebenden Punkte waren, das erfahren wir jetzt in den kommenden Minuten. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich würde beginnen mit der Aufstellung, denn das haben wir das letzte Mal auch schon gemacht und das fand ich sehr gut, das einzubauen. Bringt ein bisschen mehr Info in das Ganze und deswegen fangen wir an und wir fangen an mit Fortuna Düsseldorf. Da war Kastenmeier im Tor, Zimmermann, Hofmann, Danso, Kutris in der Verteidigung, Botzek und Sobotka waren die beiden Sechser, Pledel und Pedersen die beiden Zehner und Karaman und Kovnacki, verzeiht mir, wenn der Name nicht richtig ausgesprochen ist, waren die beiden Stürmer. Ja, und auf Seiten des Clubs war wie immer im Tor Christian Matenia. Auf links Tim Handwerker, Marc Reiter. War in der Partie, der hat sich jetzt ein bisschen durchgesetzt gegen Asker Sørensen, was ich auch sehr gut finde, weil da hat man wirklich die letzten zwei Partien gemerkt, da war die Abwehr ein bisschen stabiler. Lukas Mühl, das war auch klar, dass der spielen wird. Und rechts spielte für Enrico Valentini, der gelb gesperrt war, Oliver Sorg. Die beiden Sechser waren dann Nürnberger und Johannes Geis. Möller, Deli und Dovedan waren die Zehner, Schäffler und Borkowski, die beiden Stürmer. Ja, was gibt's zu erzählen? Der erste FC Nürnberg hat sich ein bisschen schwer getan, ganz ehrlich, im Spiel in den ersten paar Minuten. Düsseldorf gehört komplett der Start. Zwei Eckbälle innerhalb von kürzester Zeit, da waren glaube ich 2 Minuten gespielt. Ich musste ein bisschen später einschalten. Deswegen habt ihr ein bisschen nachsehen vielleicht, wenn ich jetzt das eine oder andere vergesse. Und ich würde dann sagen, nach dieser doch schon starken Anfangsphase von den Düsseldorfern, hatte der Club dann in der 7. Minute eigentlich eine recht gute Chance. Und das war die Kopfballchance von Georg Markreiter. Da kommt der Ball, der Freistoß war es, glaube ich, von Johannes Geis, so aus der Halbdistanz nahe Seitenauslinie. Ziemlich gefährlich rein, beziehungsweise nicht so gefährlich rein. Doch der Ball ist dann von Georg Markreiter gefährlicher gemacht worden, als er vielleicht anfangs aussah, denn er kommt so gerade mit der Stirn hin und dann konnte Fortuna-Keeper Kastenmeier den Ball gerade so noch über die Querlatte lenken und da tanzte der Ball auch anschließend noch auf. Also das war schon gleich zu Beginn eigentlich eine recht gute Chance, wo man so in der Entstehung nicht hätte ahnen können. Zumal ein Freistoß von Johannes Geis, der mal gefährlich werden kann, ist ein bisschen zur Rarität geworden, würde ich sagen. So viel dazu. Ja, in der 11. Minute dann nochmal eine Chance für Düsseldorf. Die hat aber auch nicht wirklich was eingebracht. Und dann waren auch schon 20 Minuten rum. Wie gesagt, das war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel eigentlich. Am Anfang Düsseldorf eben die überlegendere Mannschaft, dazwischen der 1. FC Nürnberg. Und dann nochmal kurz vor der Pause die Düsseldorfer am Drücker. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Ich hatte nach 20 Minuten schon ein erstes Fazit und da konnte man wirklich sagen, es geht hin und her. Aber tendenziell Auch von den Chancen her war Düsseldorf definitiv ein bisschen besser drin. Und dann kommen wir in die 24. Minute. Da war dann Mats Möller-Deli im Spot. Oder wie man jetzt so schön sagt, in der Box. Kam er da an den Ball. Es war eigentlich eine recht hohe Chance. Aber der trifft eben den Ball nicht. Und somit wird es dann leider Gottes nicht gefährlich. Und somit stand es dann auch nach 24 Minuten noch 0 zu 0. Genau. So, wundert euch nicht, ich habe hier ein bisschen meinen schlauen Zettel wieder dabei, wo ich mir während dem Spiel ein paar Notizen mache. Ich würde sagen, wir gehen in die 28. Minute. Die war ausschlaggebend für den ersten FC Nürnberg. Denn aufgrund dessen musste der Club dann ziemlich früh in der Halbzeit wechseln. Aber so weit sind wir noch nicht. Lukas Mühl bekommt also da die gelbe Karte. Und naja, für einen Verteidiger ist es jetzt nicht unbedingt selten, eine gelbe Karte zu bekommen. Aber die Aktion danach war dann schon etwas glücklicher, nämlich ganze 5 Minuten später, da lässt Lukas Mühl das Bein stehen, nachdem Olli Sorg, also nachdem der Stürmer Oliver Sorg entuscht, wird dann quasi Lukas Mühl will dafür gerade stehen, lässt den Fuß stehen und ich muss ganz ehrlich sagen, andere Schiedsrichter geben dafür gelb-rot und du spielst hier dann noch gut eine ganze Stunde in Unterzahl. In dem Fall wirklich, ich habe es mir notiert, wirklich Glück, weil normalerweise ich hätte gesagt, das ist gelb-rot. Ganz einfach. Dann ist mir noch was aufgefallen, aber das war auch übers ganze Spiel hinweg zu sehen. Der erste FC Nürnberg wartet viel zu viel auf die Bälle, sprich die Stürmer. Da habe ich auch nochmal Manuel Schäffler im Visier, aber dazu auch später mehr. Also ich muss so anfangen, sie warten einfach auf zu viele Bälle. Also was man teilweise schon in der F-Jugend lernt, dass du dem Ball entgegenkommst, du läufst quasi deinen Mitspieler entgegen, forderst den Ball, drehst dich mit dem Ball und versuchst den Ball weiterzuspielen. Das findet beim Club momentan so gar nicht statt. Also es wird immer wieder gewartet, so bis der Ball eben dann mit wenigstmöglich Laufaufwand beim Mitspieler ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann nicht sein, weil die müssten eigentlich schon begriffen haben, wo wir gerade stehen, wie es um uns steht. Und dann noch so leichtsinnig mit dem Ball umzugehen und möglicherweise einen neuen Konter für die Fortunen einzuleiten, ist schon grob fahrlässig. Und da muss auf jeden Fall was getan werden in diese Richtung. So viel an diesem Punkt. Also, das kann man wirklich so nicht anbieten, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber so viel jetzt wirklich dazu. Wir springen in die 40. Minute. Das war ja wirklich eine Riesenchance für Fortuna Düsseldorf und wirklich saumäßiges Glück für uns. Der erste Ball, den pariert Martin ja da noch wirklich gut. Und da wieder an alle da draußen, die meinen, Martina ist wirklich der Falsche fürs Tor. Man sieht wieder, da ist er ist es definitiv nicht. Er gehört dahin und hat es auch gut gemacht. Pariert eben diesen Ball. Aber der Nachschuss, der muss eigentlich drin sein. Also eigentlich ist es ein klares Tor und damit meine ich Riesenglück für den Club, weil da hätte es mal wieder kurz vor der Pause 1 zu 0 stehen können oder beziehungsweise wir hätten im Rückstand sein können. Und was wir da für ein Dusel hatten, das brauche ich, glaube ich, von euch keinem erzählen. Kadermann übrigens war derjenige, der dann den Pfosten trifft. Und das, also von der Ferne hat es ausgeschaut, als wäre er drin. Ne? Brauchen wir auch nicht viel dazu sagen. Ja, dann die letzten 5 Minuten hat Düsseldorf wirklich nochmal richtig Druck gemacht. Hatten sich dann noch eine Ecke herausgespielt, ja. Und da war ich dann wirklich glücklich, wo der Schiedsrichter dann zur Halbzeit gepfiffen hat. Für all die Statistikfans unter euch habe ich mir auch noch notiert, der Expected Goal Wert zur Halbzeit lag bei 1,3 zu 0,3. Also auch das ist an diesem Tag wieder mal bezeichnend für den FCN und seinen Sturm. Zumindest was die erste Halbzeit betrifft. Ich habe da nur die kleine Notiz gemacht. A never ending story. Ja. Also der Club und Düsseldorf verabschieden sich dann quasi in die Halbzeitpause. Und genau das machen wir auch kurz. und sind dann gleich wieder zurück zur zweiten Halbzeit. Bis dahin.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, wir sind zurück zur zweiten Halbzeit. Der 1. FC Nürnberg und Düsseldorf gingen also mit dem 0:0 in die Pause. Und da war, ich glaube, mal wieder für jeden Clubfan die Erleichterung groß, als, wie gesagt, der Schiedsrichter dann eben diese erste Halbzeit abpfiff. Lukas Mühl, der in der ersten Halbzeit gelb gesehen hat und somit stark rot gefährdet war, auch durch seinen zweiten Versuch, sagen wir so, den Ball zu klären, wo wir es vorhin drüber hatten, dass er dadurch auch mit Gelb-Rot hätte vom Platz gehen können, hat Trainer Robert Klaus sich also dafür entschieden, Lukas Mühl aus der Partie zu nehmen und Asker Sörensen einzuwechseln. So, dann war die zweite Halbzeit ganze 3 Minuten alt und dann lag der Ball doch im Tor unseres Clubs. Hoffmann erzielt also das 1:0 für Fortuna Düsseldorf und da waren dann die Hoffnungen waren dann wieder gegen Null gesetzt, dass man wieder eben in so einem Spiel dann zurückliegt, zwar nicht vor der Pause, aber eben 3 Minuten danach. Und somit war es dann erstmal so dahin mit den Hoffnungen auf einen Sieg. Ja, ich würde dann sagen, wir gehen in die 49. Minute. Da hatten wir dann die Chance von Borkowski. Das wäre eigentlich eine recht schöne Antwort gewesen, gleich 2 Minuten später. Beziehungsweise 3, aber lässt diese Chance aus. Er lässt den Gegenspieler zwar noch aussteigen, aber trifft den Ball nicht richtig und der Ball geht dann eben am Tor vom Tor von Borkowski aus. Entschuldigung für diese Hänger. Geht dann rechts vorbei. Ja, ich schaue weiter. Wir haben dann ist eigentlich nicht sehr viel passiert. Möller-Deli hatte noch einen Versuch aus so circa 24, 25 Meter. Auch das wurde dann eben nicht zum Torerfolg. Und dann geschah eigentlich was ziemlich Unvorstellbares beim Club. Zumindest so früh in der Partie. Denn wir hatten in der 60. Minute einen erneuten Spielerwechsel. Und zwar kam dann Tim Latteyer für den sehr, sehr unauffälligen Nicola Dovedan. Da hat man ja von Dovedan hat man ja doch irgendwie, das habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, die leise Hoffnung, dass der Junge jetzt mal ein bisschen aufdreht, vielleicht sich mal mit dem ein oder anderen Tor oder Vorlage belohnt. Dem war aber in dem Spiel absolut nicht so. Und deswegen kam dann folgerichtig Tim Latteyer für Dove dann auf den Platz. Der machte dann eigentlich schon doch ziemlich Alarm. Hatte dann auch gleich eine Chance. Da wurde dann aber auch nicht so viel draus. In der Zwischenzeit wechselte dann Düsseldorf noch aus, Hennings kam dann für Peterson und in derselben Minute dann die Erleichterung bzw. die Erlösung, denn Borkowski trifft zum Ausgleich 1:1 für den, also 1:1, der Club macht eben den Ausgleich und da würde ich auch fast sagen, hat Latteyer einen ziemlich großen Anteil dran, weil seitdem der drin war, hat Latteyer eigentlich frischen Wind in diese Partie gebracht, wo man dann sehen konnte, ja, jetzt ist ein bisschen mehr Zug drin, ein bisschen mehr Bewegung. Der Club hat dann auch ein besseres Zweikampfverhalten an den Tag gelegt, hat mir dann sehr gut gefallen. Und so plätscherte das dann dahin. Man hat dann wieder die Hoffnung gehabt, vielleicht drehen wir mal das Spiel, vielleicht entscheiden wir das Spiel dann doch für uns. So viel kann ich ja schon vorwegnehmen. Dem war leider nicht so. Dann hatten wir noch in der 71. Minute eine Verletzungsunterbrechung auf Seiten von Fortuna Düsseldorf. Dann, das war Thomas Pledel, für ihn kam Borello, nachdem Pledel einen, ja, wie sagt man so schön, einen Pferdekuss von Fabian Nürnberger bekommen hat. Beim Zweikampf war natürlich nichts Absichtliches, aber das sah schon ziemlich schmerzhaft aus, deswegen auch nochmal gute Besserung an der Stelle. Habe jetzt keine Neuigkeiten mitbekommen, dass er jetzt irgendwie länger fehlt. Dennoch gute Besserung, wie gesagt, an Thomas Pledel. Und dann springen wir gleich in die 77. Minute. Das 2-1 für Fortuna Düsseldorf. Und da komme ich jetzt darauf zurück, was ich vorhin meinte, auch von wegen Manuel Schäffler. Also der Ball kommt von der rechten Seite, keiner deckt die Mitte ab. Johannes Geis dreht sich da auch noch weg, aber da greife ich schon ein bisschen zu weit vor, denn angefangen hat das Ganze eben bei einer möglichen Chance für den 1. FC Nürnberg, wo eben besagter Manuel Schäffler nicht dem Ball entgegenkommt. Und das war das, wie gesagt, was ich vorhin gemeint habe, dass sowas dann eben fatal werden kann. Und so war das dann auch in der besagten 77. Minute. Denn durch diese Schlampigkeit im Aufbau kommt Düsseldorf an den Ball, macht das Spiel schnell, legen den Ball in die Mitte und den Rest habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen. Und somit trifft dann Sobotka zum 2:1. Ein Sonntagsschuss kann man es jetzt nicht nennen. Waren so 17 Meter, so, also hinter der 16er-Linie. Ich würde sagen, so 17, 18 Meter waren es bestimmt. Und der weist den dann links ins untere Eck. Und da hat Martin ja auch keine Chance mehr. Also auch hier an der Stelle kann man dem Torwart keine Schuld dafür geben. Und dann stehst du natürlich mal wieder da, wie der größte Depp. Ja, so viel dazu. Nach dieser 77. Minute war dann noch eine Viertelstunde zu spielen und die Hoffnung war zumindest bei mir noch nicht ganz verschwunden. So viel dazu, dass der FC Nürnberg dann noch ein Tor erzielen kann. Und naja, wir sind eigentlich immer für ein Tor gut. Zumindest waren wir das mal. Haben wir ja an diesem Nachmittag dann eben schon gemacht. Aber für mehr hat es dann letztendlich ja nicht gereicht. Wir hatten dann noch einen zwei Spielerwechsel auf Seiten vom Club in der 85. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich die Welt nicht mehr wirklich verstanden. Also Robert Klaus Wechsel, Psychologie, mag verstehen, wer will, ich verstehe sie nicht. Denn also zumindest eine Auswechslung davon kann ich nachvollziehen, weil Schäffler hat einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt an dem Tag. Hat er auch im Interview später nochmal zugegeben, dass er an dem, dass das Tor auf jeden Fall mit auf seine Kappe geht. Also Einsicht hat er da gezeigt. Einsicht ist ja auch der erste Schritt zur Besserung. Das mal bis dahin. Auf jeden Fall kam dann endlich mal Schuranov für Schäffler. Es war auch wieder nur 5 Minuten, aber ich habe mich persönlich für Schuranov gefreut, dass er die Chance bekommen hat. Aber jetzt kommen wir zu dem Wechsel, den ich absolut nicht verstanden habe, und zwar, dass Schleusener für Borkowski kommt. Also gerade dann, wenn Borkowski doch hier zwischenzeitlich für den Ausgleich sorgt, dann muss ich ihn doch drin lassen. Und dann kann ich es absolut nicht verstehen, warum da ein Fabian Schleusener in die Partie kommt. Der hatte ja dann auch nochmal eine Torchance. Das haben auch sehr viele sehr kritisch gesehen von Schleusener. Habe ich ein bisschen eine andere Meinung dazu. Denn dann schauen wir doch gleich in die 90., also in die Nachspielzeit. Da war dann die Chance auf den Ausgleich da. Christian Martina mit vorgekommen und der Freistoß, der von Markreiter gezogen worden ist aus dem linken Halbfeld, der kam dann eigentlich ziemlich gut herein. Der Torwart schon geschlagen gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann schafft es Schleusener nicht, diesen Ball im Tor unterzubringen. Viele haben sich, wie gesagt, darüber beschwert. Ich sage ganz einfach, also ihm wurde ja vorgeworfen, dass da geht er zu lässig hin, er springt nicht, er hängt ihn nicht rein, er nimmt es zu locker. Ich sage einfach, klar, er hätte ein bisschen schneller reagieren können, das will ich gar nicht an diesem Punkt abstreiten. Aber durch das, dass der Düsseldorfer Verteidiger, ich weiß jetzt nicht genau, wer es ist, glaube, Piotrowski, keine Ahnung, habe ich jetzt wirklich nicht im Kopf, tut mir leid an der Stelle. geht, setzt ihn wirklich unter Bedrängnis, rennt hinter ihm her und klärt eben diesen Ball. Und das ist dann eben unheimlich schwer. Der Verteidiger, der hat nichts zu verlieren in dem Moment. Der kommt mit einem Karacho und versucht den Ball irgendwie rechts, links, oben vorbei zu klären. Und macht er ja dann letztendlich, aber Schleusner da wirklich die Schuld komplett dafür zu geben, das sehe ich wirklich ein bisschen anders. Also es war ja nicht so, als würde er frei auf den Torwart zulaufen, würde ihn aussteigen lassen und würde den Ball dann am Tor vorbeischieben. Da wäre ich auch stinkesauer gewesen, aber in diesem Fall ist es schwer, ihm so einen großen Vorwurf zu machen. Den Vorwurf, dass unsere Mannschaft keine Kopfballduelle für sich entscheidet. Das ist schon eher so ein Thema, an das man anknüpfen könnte, aber in dem Fall, wie gesagt, also ich würde ihm an dieser Stelle wirklich verzeihen, weil es haben bestimmt viele schon Fußball gespielt und viele haben schon die ein oder andere sichere Torchance vergeigt. Ihm ist es passiert. Klar ist er jetzt nicht der Top-Goalgetter, der sowas auch innerhalb von 2 Spielen wieder wettmacht. Aber dennoch, wie gesagt, eine große Schuld würde ich jetzt Fabian Schleusner an dieser Niederlage nicht geben, zumal er nur 5 Minuten bzw. nur 8 Minuten gespielt hat und der Großteil eben, also das Spiel wirklich schon vorher verloren wurde, sagen wir es mal so. Ja, gut, aber das war's an diesem Nachmittag dann natürlich noch nicht. Ich muss noch kurz vorher einräumen. Das war in der 92. Minute der Nachspielzeit. Da war auch Schleusner unmittelbar im Geschehen dabei. Denn dann so räumt Schleusner wirklich förmlich aus dem Weg und dafür keinen Freistoß zu geben, fällt mir persönlich ein bisschen schwer, das so zu akzeptieren, weil der reißt den wirklich klar um. Dass es da dann nicht einen Freistoß gibt, aus dem wir wahrscheinlich auch wieder nichts Zählbares rausbekommen hätten. Aber das sei mal dahingestellt. Dafür keinen Freistoß zu geben, finde ich persönlich ein bisschen frech, aber gut, der Schiedsrichter hat so entschieden. Vielleicht war das ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass eben Mühl auch in der ersten Halbzeit nicht runter ist. Also lassen wir das mal so dahingestellt und hacken da nicht weiter drauf rum. So, wir gehen in die 95. Minute. Oliver Sorg wird dieses 3:1 zugeschrieben. Er versucht den Ball noch irgendwie zu klären, aber der Ball landet im eigenen Tor und das passt dann auch irgendwie so zu dem ganzen Spiel, das der erste FC Nürnberg an diesem Nachmittag abgeliefert hat. Ich muss wirklich sagen, phasenweise war das Spiel sehr gut. Also war recht gut anzusehen. Sehr gut ist zu viel gesagt, aber war gut anzusehen. Besser auf jeden Fall wie in der letzten Woche gegen Eintracht Braunschweig, weil da war ja überhaupt nichts zu sehen. Aber dass man halt wieder so ein Spiel, dass man, Achtung, nicht verlieren muss, dennoch 3:1 verliert, das ist schon ziemlich bitter und das tut uns ja auch einfach tabellarisch nicht gut. Zumal Darmstadt am Freitag gewonnen hat, somit jetzt mit einem Punkt vor uns. Braunschweig gewinnt auch gegen Sandhausen, sind jetzt auf 3 Punkte dran. Dann hast du noch Osnabrück, die hatten jetzt einen Tag spielfrei, wenn man so will, denn Jan Regensburg muss ja Corona-bedingt eine kleine Pause einlegen. Da ist das Nachholspiel ja für den 14.04. Angesetzt. Und weil wir gerade Osnabrück angesprochen haben, würde ich sagen, gehen wir nach der Notenvergabe von diesem Spiel, dass wir den Spieltag somit an Akta legen, würde ich sagen, gehen wir danach dann gleich in die Vorschau auf den VfL Osnabrück. Und jetzt werde ich wieder meinen Zettel bemühen und dann schauen wir mal auf die Noten dieses Spiels zwischen Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Nürnberg. Die Noten sahen dann wie folgt aus. Martinez, letzte Woche hat er eine 3 bekommen. Die würde ich ihm auch zweifelsohne heute wieder geben. Denn ich muss wirklich sagen, er war mal wieder die ärmste Sau am Platz. Denn wenn es hinten bei ihm in der Bude rabbelt, dann ist es meistens ein verlorenes Spiel. Aber an sich hat er ein paar Bälle raus, also ist die 3 vollkommen in Ordnung. Tim Handwerker, mein alter Freund, der hat eine 4 bekommen und auch die würde ich fast ein bisschen schlechter machen, als er war, weil, habe ich ja im letzten Spiel schon erläutert, Handwerker, also ziemlich unterirdisch in letzter Zeit, der hätte dringend, dringend mal eine Pause nötig. Der will ja unbedingt zur U21 EM, WM, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber der will auf jeden Fall für die Nationalmannschaft spielen und so eine Leistung, die er da abruft. Also, sorry Junge, da hast du in der Nationalmannschaft definitiv nichts verloren. Deswegen würde ich sagen, eine 4 bis 5 ist bei dem Jungen auf jeden Fall angebracht. Marc Reiter, im Gegensatz zur letzten Woche, hat das okay gemacht. Und wie gesagt, eine Abwehr sieht auch immer scheiße aus, muss ich so sagen. Wenn man 3 Buden kassiert, hat hier eine 3,5. Würde ich aber fast bei Marc Reiter auf die 3 gehen, denn an sich macht das eigentlich nicht schlecht und ist einer der wenigen, die sich da wirklich ein bisschen reinhängen. Deswegen eine 3 ist in Ordnung. Ja, Lukas Mühl, eine 4 hat er diesmal bekommen. Ich hab da auf dem Zettel 4,5 stehen. 4,5 ist mir ein bisschen doch noch im Nachhinein zu hart. Würde ich fast sagen, die 4, klar, er hat die gelbe Karte bekommen, hat Glück gehabt. Das Einzige, was ich ihm vielleicht angreifen könnte, ist eben, dass er die gelbe Karte bekommen hat und somit Sörensen spielen musste. Und ich bin wahrhaftig zurzeit kein Sörensen-Freund. Deswegen, naja, Luki, sollst du die 4,5 mal haben. Vielleicht denkst du mal ein bisschen nach drüber. Naja. So, Oliver Sorg, eine 4, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Gut, das Tor ist ein bisschen unglücklich. 4 habe ich hier draufstehen. Ja, aber er hat es ähnlich wie Marc Reiter gemacht. Also das gehen wir mal die halbe Note besser, sagen wir mal, eine 3,5 ist in Ordnung. Gut, das Eigentor, wie gesagt, sieht sehr blöd aus, hat teilweise ein paar blöde Aktionen gehabt, aber eigentlich so viel schlechter wie Enrico Valentini macht er es auch nicht. Also eine 3,5 ist in Ordnung. So, wir gehen ins Mittelfeld. Fabian Nürnberger, dem habe ich eine 3 gegeben. So an sich wirklich durchschnittliche Bewertung war okay. Allerdings bei Geis, aufgrund seiner Standardqualitäten, neige ich da eher zur 5, denn das nervt mich in letzter Zeit wirklich absolut. Gut, er hat mal ein paar Bälle an den Mann gebracht, aber ich finde einfach, eine 5 ist jetzt langsam auch mal für ihn gerechtfertigt. Deswegen bleiben wir bei der 5. Matt Melodeli, die Pferdelunge vom Club. Wenn er am Ball ist, hat er eine, lässt er teilweise 2 Gegner mal aussteigen. Aber der hängt zurzeit auch ein bisschen durch, liegt aber auch mehr oder weniger dran, dass er eben nicht so viel Unterstützung bekommt. Eine 3, würde ich sagen, ist für ihn auch wieder in Ordnung. Eine 3 bis 3,5 würde ich ihm geben. Ja, jetzt kommen wir zu Nikola Dovidan und muss ich sagen, für die Leistung in diesem Spiel eine glatte 5. Eine glatte 5. War gut, dass er zur 60. raus ist. Er hätte auch ein bisschen früher sein können, aber das war an dem Tag nichts. Also die 5 ist vollkommen gerechtfertigt. Und wir machen weiter mit Manuel Schäffler. Auch bei Schäffler, durch das, dass er mehr oder weniger schuld war am 2:1 und trotzdem ein paar Chancen hat und eben keine Präsenz mehr nach vorne zeigt. Klar, jetzt könnte man wieder sagen, er muss gefüttert werden, er braucht Bälle. Reicht mir dieses Spiel absolut nicht, würde ich auch eine glatte 5 geben. Mal was zum Nachdenken in dem Fall. Ja, und dann haben wir noch Borkowski, der hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht, hat das Tor geschossen. Hier und da hätte er ein bisschen besser noch sein können. Eine 3 finde ich in Ordnung. Eine 2,5 bis 3 würde ich ihm an dieser Stelle geben. Latteier hat für mich sehr viel Schwung in diese Partie gebracht. Sagen wir vielleicht dazu noch was. Dem würde ich mit einer 2,5 bis 3 benoten. Und Schuranov und Schleusner, denen braucht man eigentlich nicht wirklich eine Note geben, dafür waren sie zu wenig auf dem Platz. Wenn ich sage Schleusner, dann würde ich sagen eine 4,5. Mehr war es einfach nicht, war zu unauffällig. Gut, was will er in den letzten paar Minuten auch machen, war zu unauffällig. Und Schuranov, für das, dass er diese eine Chance noch gehabt hat, würde ich Schuranov eine 3 geben. Das ist eigentlich, wäre eigentlich ganz fair. Und last but not least, Sørensen, der hat nicht viel schlechter gemacht wie Mühl. Der wird eine 4 bekommen. So viel dazu. Die Noten sind vergeben. Der Spieltag ist abgearbeitet. Und dann würde ich sagen, wir gehen noch mal kurz in die Werbung. Und dann würde ich sagen, schauen wir auf Osnabrück.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
So, wir sind zurück nach der Werbung. Wir schauen auf den nächsten Gegner. Es geht im nächsten Spiel gegen den VfL Osnabrück und das ist mal wieder eins der beliebten 6-Punkte-Spiele, die unsere Mannschaft da vor sich hat. Also dieses 6-Punkte-Spiel wird etwas ausschlaggebend sein, wo es jetzt dann dennoch in dieser Saison hingehen wird. Zu Gast ist eben wie gesagt der VfL Osnabrück. Zurzeit auf Tabellenplatz 16 mit 22 Punkten, haben 9 ihrer letzten 10 Spiele verloren. Der letzte Sieg, nur zur Info, war gegen Holstein Kiel mit einem 2:1. Nun kommen sie eben am Sonntag um 13.30 Uhr zu uns ins Max-Morlock-Stadion. Und ja, was erwartet den ersten FC Nürnberg? Also ich denke, dass Osnabrück, ja, denen hat wahrscheinlich jetzt die Pause eventuell ganz gut getan, durch das, dass sie ja nicht gegen Jahn Regensburg spielen konnten, weil da Corona-Fälle in der Mannschaft seitens des Jahn waren. Und deswegen hatten die jetzt eine kleine Zwangspause. Vielleicht haben sie die gut genutzt, da auch ein Trainerwechsel ins Haus, der an der Bremer Brücke stand. Das ist ein bisschen trügerisch, denn wir wissen alle, dass der 1. FC Nürnberg gerne mal als Aufbaugegner fungiert. Und das hat er in den letzten Jahren natürlich eindrucksvoll bewiesen. Und mit Osnabrück kommt natürlich eine Mannschaft, die eventuell mit dem neuen Trainer jetzt wieder den Kampf annimmt und trotzdem noch schaut, dass sie da irgendwie in der Zweitklassigkeit bleiben. Und wie wir unseren Club auch kennen, sind wir dieses Jahr jetzt nicht so besonders heimstark, zumindest die Spiele daheim, in denen wir auch gegen vermeintlich schwächere Gegner das Spiel machen mussten. Das ging meistens nicht so gut aus. Das letzte Spiel, wo wir das Spiel machen mussten, wo positiv für uns ausging, war gegen die Würzburger Kickers vor Weihnachten mit einem gerade so 2:1. Da will ich jetzt aber gar nicht zu euch drauf eingehen. Also gut, wie gesagt, Osnabrück kommt am Sonntag zum Club und mit Osnabrück wird auch ein ehemaliger Spieler von uns zurück ins Max-Morlock-Stadion kehren, nämlich Sebastian Kerk. Und der Junge hat ja im Hinspiel beim 4:1-Erfolg vom Club dafür also ein Tor geschossen, ja, so rum, den Elfmeter in der 90. verwandelt, der, wo wir jetzt auch nicht mehr so krass darauf eingehen werden, natürlich nicht ganz berechtigt war. Das war aber an dem Tag egal, weil der Club gewann eben das Hinspiel mit 4:1. Und jetzt können wir einfach nur schauen, dass der erste der FC Nürnberg auch wieder den Kampf annimmt und sich zu Hause gegen einen, wie gesagt, vermeintlich schwächeren Gegner. In dieser Liga gibt es keine vermeintlich schwächeren Gegner, da kann jeder jeden schlagen, das wissen wir alle selber. Aber eventuell, oder beziehungsweise nicht eventuell, sondern man muss jetzt einfach Vollgas geben und da mal 3 Punkte einholen, denn sonst sieht es ganz, ganz eng aus. Osnabrück hat ja auch noch ein Spiel weniger, das darf man nicht vergessen. Eben aufgrund der Pandemie, da sie ihr Spiel nicht gegen Jahn Regensburg antreten konnten. Und naja, wir werden sehen, ob wir am Sonntag mehr. Also am Sonntag werden wir mehr wissen, sagen wir so. Und ich hoffe persönlich und ich denke ihr alle auch positiv für den ersten FC Nürnberg. Das war es jetzt zum Gegnergespräch vielleicht noch. Der Name des neuen Trainers, das ist Markus Feldhoff, der jetzt eben an der Bremer Brücke der Trainer und das werden wir jetzt dann am kommenden Sonntag sehen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir davon gleich über, denn der erste FC Nürnberg hat einen neuen Sportdirektor. Olaf Rebbe heißt der Mann, 42 Jahre alt, kommt von PAOK Thessaloniki und war aber auch schon in anderen Vereinen, bekannten Vereinen, in so einem Amt. Denn er war zuvor noch bei Huddersfield und auch noch beim VfL Wolfsburg tätig. Da hat er, soweit ich das mitbekommen habe, diese Relegationssaison mitgemacht. Beziehungsweise zwei Relegationssaisons hat er da mitgemacht, aber für nur eine war er zum Teil verantwortlich. Also ich habe zu diesem Mann überhaupt noch keine Meinung, was das angeht. Ich bin seit Palli Kutscher ein bisschen, wie sagt man, skeptisch, was sowas anbelangt. Und den Mann mussten wir jetzt auch wieder kaufen. Also ich wünsche ihm alles Gute vor allem erstmal. Also soll er beim Club durchstarten und soll da gute Arbeit leisten, da habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn es irgendwie aufwärts geht. Nur ich hoffe, dass dieser Schuss eben nicht, wie schon so oft beim Club, nach hinten losgeht. Ich denke, Dieter Hecking weiß, was er tut. Ich hoffe, auch in dieser Situation weiß er dann auch, was er tut und tut dem ersten FC Nürnberg einen Gefallen und stürzt ihn nicht ins nächste Übel. So viel zu Olaf Rebbe. Und dann ist noch heute auf Spätnachmittag eine eher traurige Meldung reingekommen, nämlich Hanno Behrens verlässt den ersten FC Nürnberg zum Sommer. Hanno Behrens war 6 Jahre lang Teil der Clubfamilie, 3 Jahre davon Kapitän, hat einen Aufstieg mitgemacht, hat den Abstieg mitgemacht und eben diese Hammerrelegation, wo wir alle noch wissen. Ich persönlich wünsche Hanno alles Gute und hoffe, er kann nochmal an seine Leistung anknüpfen. Ich hoffe nur, dass er diese Leistung, sollte er in der zweiten Liga spielen, nicht gegen den ersten FC Nürnberg aufs Feld bringt. Ansonsten wünsche ich aber Hanno Behrens alles Gute und sage vielen Dank für die tollen Jahre, wo er bei uns verbracht hat. Er war immer ein Leader und ein toller Kerl. Und das ist, man hat es gesehen in der Bundesliga-Saison, als der Abstieg dann klar war, dass Hanno Behrens das ziemlich mitgenommen hat. Auch wenn er jetzt aktuell in der jetzigen Saison nicht so viele Einsatzzeiten hat, so würde ich ihn natürlich gern nochmal ein paar Mal im Trikot vom 1. FC Nürnberg sehen, ehe sein Vertrag dann im Juni ausläuft. Und in diesem Sinne, man weiß ja nicht, wo es mit Hanno weitergeht, aber in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal, und da wird es auch noch eine Sendung am Ende der Saison geben. Aber wie gesagt, vorab schon mal danke Hanno für alles. Bist ein toller Kerl und bleib wie du bist. Und mit diesen Worten würde ich auch dann gerne die heutige Folge beenden. Es war mir ein Vergnügen für euch, dieses Spiel zu analysieren. Auch wenn das Ergebnis jetzt nicht unbedingt ein Vergnügen war. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Social Media, bei Instagram, bei Facebook. Empfehlt den Podcast euren Freunden weiter und bis dahin sage ich Tschüss und we love to FCNU.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.